Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
Moin Moin und herzlich willkommen zu Bio für die Ohren. An dieser Stelle wie immer mit Judith und Jan. Hi Judith.
Hi Jan. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu hören.
Ebenso. Es sieht ja mittlerweile so aus, dass wir 63 Folgen haben, was wir zu Anfang nicht gedacht hätten. Das ist aber jetzt sind wir an diesem Punkt und wir finden, es wird Zeit, ein bisschen was zu verändern.
Das stimmt. Und zwar haben wir uns überlegt, dass diese 63 Folgen so gut waren, dass wir dort ein Best-of rausmachen können. Wir werden euch in den nächsten Wochen unsere Lieblingsfolgen in knackiger Form präsentieren. Die wichtigsten Fragen haben wir nochmal rausgeschnitten. Und wir haben heftig gelacht und haben uns auch über das eine oder andere wirklich nochmal gewundert. Vielleicht geht es euch auch so. Bei der heutigen Folge haben wir mit unserer Kollegin Christine gesprochen. Sie arbeitet bei uns im QM, ist außerdem gelernte Konditorin und erzählt uns sehr viel über Mehle. Jan übrigens auch. Jan ist nämlich auch voll der Bäcker.
Ja, sie wird uns ein bisschen was erzählen, was es mit den Mehltüten auf sich hat und wofür man es benutzen kann. Und war auf jeden Fall eine super Folge, finde ich.
Und lecker. Sie hat ja so viel gebacken. Hört rein. Viel Spaß euch.
Ja, moin Christine. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Vielleicht fangen wir erstmal ganz bei den Basics an. Wer bist du überhaupt? Was machst du bei Weiling?
Genau, ich bin die Christine. Ich bin bei Weiling im Bereich QM und da im Produktebereich und betreue da sehr intensiv die Bioladenprodukte. Wir haben da Produkte aus dem Bereich Obst, Gemüse, Trockenprodukte, das ist dann zum Beispiel Saft oder Reis oder Öle und eben auch Mehl. Dann haben wir Milchprodukte, Fleischprodukte, also im Prinzip durch die ganze Bank. Alles, was an Lebensmitteln schön und lecker ist.
Das ist ja ganz schön umfangreich. Jan, ich stelle mal die erste Frage.
Ich schieß los.
Christine, wofür stehen denn die Typen beim Mehl?
Wofür stehen die Typenzahlen? Es geht natürlich ein bisschen um den Ausmalungsgrad. Und Ausmalungsgrad heißt nicht, was man erstmal denkt, wie fein das Mehl ist, sondern wie viel vom Korn vermahlen wurde. Wir haben einen ganzen Kornkörper, der eben aus einem Mahlkörper innen drin besteht, der sehr viel Stärkebestandteile hat und auch das zum Backen oder zu Hefeteigenbacken wichtige Klebereiweiß. Da drumherum sind dann unterschiedliche Schalenschichten. Und desto weiter man nach außen kommt, desto höher ist der Mineralstoffgehalt. Und bei Mehl ist es eben so, in Deutschland auf jeden Fall, dass immer anteilig vom gesamten Mahl oder vom gesamten Korn ein Anteil vermahlen wird. Bei einem Weizenmehl wird so ungefähr 65% des Korns vermahlen. Das ist dann überwiegend der innere Anteil des Korns. Und die 550 vom Weizenmehl, die steht dann für den Mineralstoffgehalt, der eben abhängt davon, wie viel Korn vermahlen wurde. Beim Weizenmehl 550 werden 65% vermahlen. Beim Weizenmehl 1050 werden 83% ungefähr vermahlen. Das heißt, ich habe mehr Schalenbestandteile, dadurch ist der Mineralstoffgehalt höher, deswegen wird die Typenzahl höher. Ist das verständlich?
Das ist verständlich. Stelle ich mir das bei einem Obst vor, bei einem Apfel in der Schale stecken die Vitamine, also ist beim Korn die Mineralien auch im äußeren Bereich, sage ich jetzt mal, des Korns.
Also, was kann man mit den unterschiedlichen Mehlen backen? Fangen wir mal mit unserem Bioladen-Weizenmehl 550 an. Wir haben jetzt keinen 405er da im Sortiment, sondern direkt 550.
Ja, also das Backwarensortiment ist ja breit. Und das 550er kann man auch sehr vielfältig einsetzen. Was gut geht, sind natürlich Hefeteige. Da hat das 550er den großen Vorteil, dass es sehr viel von diesem Gluten oder Klebereiweiß hat, das zwar in vielerlei Munde ist, das aber fürs Backen sehr, sehr wichtig ist, einfach weil das Gluten, wenn der Teig aufgeht, mit dem Teiggerüst dieses CO2, was die Hefe bildet, festhält und dann kriegt man sehr schönes Volumen. Das heißt, so ein 550er Teig kann vielleicht ein besonders gutes Volumen schaffen. Ich muss den auch ein bisschen, also man kann mit einem 1050er auch einen Hefeteig backen. Man macht es nur ein bisschen anders, wenn man das so ganz tief einsteigt. Sonst ein 550er auch gut für einen Strudelteig oder für einen Pastateig, wenn ich was habe, was ich dünn ausrollen will. Das geht mit einem 550er gut.
Ah, okay.
Aber wenn ihr was ausrollen wollt, also so ein, eben so ein Strudelteig oder so ein Pastateig, dann wäre schon gut, ihr legt den nochmal kurz beiseite und lasst den ein bisschen entspannen, nachdem ihr den geknetet habt. Habt ein bisschen mehr Geduld. Dafür macht das Ausrollen dann mehr Spaß, weil der dann nicht so stark schnurrt. Also, ne, wenn ihr so einen Strudelteig gerade frisch geknetet habt und dann anfangt, den sofort auszurollen, dann ist er immer so schnell wieder so klein und also ist schrecklich nervig. Kann man besser erstmal einen Strudelteig machen, den einfach mal beiseite stellen. Man kann den auch einen Tag vorher machen, einfach in Frischfolie einwickeln, in den Kühlschrank legen und dann hat man am nächsten Tag eigentlich schon alles fertig. Der ist entspannt und kann sofort ausgerollt werden. Wenn ich jetzt sage, ich backe einen Focaccia, da würde ich, glaube ich, auch gerne einen 550er nehmen und mache vielleicht eine sehr, sehr lange Teigführung, damit er einfach ein bisschen Zeit hat zu gehen und ich möchte schöne große Luftlöcher haben in meinem fertigen Teig, dann würde ich da auch nicht mehr mit dem Nudelholz drüber gehen. Dann würde ich auch lieber... Es ist so, ich würde es nicht mehr machen. Ich würde es lieber auf mein Backblech machen, mir ein bisschen Öl an die Finger machen und den so langsam ein bisschen in die richtige Richtung drücken mit den Händen. Anstatt dann nochmal mit dem... Dann ist alles wieder kaputt. Dann habe ich das lange hingelegt, damit da schöne große Luftblasen drin sind. Gehe ich da einmal drüber und wie du sagst, die sind dann wieder weg.
Mhm. Ah, interessant. Christine, was ist Teigführung?
Teigführung, da spricht man vor allen Dingen bei Hefeteigen drüber. Oder auch bei Sauerteigen. Aber bei Hefeteigen geht es so darum, wie setze ich den Teig an? Es gibt eine direkte Teigführung, das heißt im Prinzip all in, würde ich jetzt mal sagen. Na, alle Zutaten rein, glatt kneten, das ist direkte Teigführung. Indirekte Teigführung, vor allen Dingen besonders wichtig bei sehr schweren Hefeteigen, also alles, wo sehr viel Butter reinkommt, sehr viel Eier, sehr viel Zucker, sehr viel Fett, da mache ich einen Ansatz. Ein Ansatz heißt, ich mische ein bisschen entweder Wasser oder Milch, je nachdem, was ins Rezept reinkommt, Hefe und Mehl und lasse das erstmal eine Weile stehen und lasse die Hefe sich entwickeln. Weil Hefe und Zucker, Eigelb wegen auch sehr viel Fett, Fett als solches und Salz zum Beispiel, vertragen sich nicht so gut. Von daher muss ich der Hefe hier und da bei so sehr schweren, mächtigen Teigen, so ein Stollenteig oder sowas, da muss ich der Hefe ein bisschen Starthilfe geben. Kann ich die nicht sofort mit Fett zugleistern.
Ah, interessant, okay.
Spannend. Können wir auch nochmal einen eigenen Podcast zu machen?
Ja, genau.
Aber eigentlich wollte ich euch erzählen, was ihr damit machen könnt. Ne? Jetzt sind wir schon so tief eingestiegen. Genau, ich würde euch eigentlich sagen, wenn ihr gerne Dinkelmehl mögt und Weizen nicht so gerne mögt, dann könnt ihr viele Rezepte, in denen 550er Weizenmehl drinsteht, 1:1 mit Dinkelmehl ersetzen.
Gibt es da so einen großen Geschmacksunterschied?
Also man sagt schon, dass Dinkelmehl so ein bisschen mild-nussig schmeckt, also vom Geschmack her. Dann hat Dinkel eine etwas andere Zusammensetzung. Das Gluten oder Klebereiweiß, was da drin ist, ist ein bisschen anders und wird deswegen auch oft ein bisschen anders behandelt. Ansonsten, wo man ein bisschen drauf aufpassen muss, ist, wenn man jetzt so das austauscht, Mehle gegen eine andere Typenzahl oder eine andere Mehlart, also Dinkel gegen Weizen, und vielleicht das Rezept schon sehr, sehr gut kennt und genau weiß, wie das Brot oder der Kuchen aussieht, wenn er fertig ist. Es kann sein, dass ein Brot stärker bräunt oder auch ein Gebäckstück stärker bräunt, wenn ich eine andere Typenzahl einsetze oder ein Dinkelmehl statt einem Weizenmehl. Da muss ich ein bisschen besser gucken, ist es denn jetzt wirklich gar? Ist ja nichts ärgerlicher, als einen ganzen Kuchen gebacken zu haben, den rauszuziehen und zu stürzen. Und innen drin ist alles noch ziemlich flüssig.
Ja, das stimmt. Weizenmehl, 1050. Was würdest du damit machen?
Ich finde herzhafte Sachen mit 1050er sehr, sehr schön. Alles, was so in die herzhafte Richtung gibt. Schöne, herzhafte Brote.
So gedrehte Käselaugen. Nee, Käse.
Käsestangen.
Käsestangen, sowas.
Käsestangen, ja. Könnte man bestimmt auch machen mit 1050er.
Sind die nicht aus Blätterteig meistens? Vielleicht haben wir auch.
Würde sie auch aus Mürbeteig machen?
Ja, so. Gibt es. Also es gibt Käsegebäck aus Mürbeteig, es gibt Käsegebäck aus Blätterteig. Genau. Und dann gibt es auch noch so Käse quasi so gebacken, ne?
Einfach nur Käse. Käse, Ofen, fertig.
Okay, das ist ein anderer Podcast. Kommen wir zurück zum Weizenmehl 1050.
Genau, ich habe einen höheren Mineralstoffgehalt, ich habe ein paar mehr Ballaststoffe. Wenn ich einen Hefeteig mache, dann würde ich den ein bisschen länger quellen lassen, ein bisschen langsamer verkneten insgesamt, nicht so lange intensiv kneten. sondern lieber ein bisschen mehr Zeit daran verwenden, dass der sehr gut gemischt ist, aber nicht mehr so intensiv kneten dann. Und ansonsten kriege ich ein bisschen dunklere Farbe und ein bisschen anderen Geschmack. Und bei so süßen Teigen, bei so Rührteigen oder so, ist es oft auch eine Volumeneinbuße. Einfach weil die Zusammensetzung nicht so ist. Also kann ich vielleicht besser ein 550er oder ein Dinkelmehl nehmen. Und das Weizenmehl eben lieber dann für vielleicht so ein Brotteig oder ein schönes Brötchen. Ich habe euch auch was mitgebracht mit 1050er.
Das ist so spannend. Wir sehen das ja schon die ganze Zeit, was andere ja nicht sehen.
Ja, ich habe euch zwei Brote mitgebracht mit 1050er. Habe ich am Wochenende ein bisschen gebacken und mich versucht zu erinnern, worauf man achten sollte. Also es ist ein Brot mit einem hohen Haferanteil und eben dem Weizenmehl 1050. Entschuldige,
Schmeckt ein bisschen, schmeckt sehr lecker. Ein bisschen wie Zwieback, oder?
Ja, finde ich auch.
Ja, das liegt daran, weil ich Sonntag gebacken habe. Aha. Und jetzt für den Podcast nochmal neu aufgebacken habe. Wenn es jetzt frisch wäre.
Der dreht ihn gut.
Aber das heißt jetzt, man kann es, also heute ist Mittwoch übrigens. Mhm. Das heißt, es hält sich länger.
Genau.
Stark.
Starker Tipp. Ja, voll genau. Gut.
Wir gehen jetzt ja auch schon fast in die Tipps rein für einen perfekten Teig. Würde ich sagen, bleiben wir doch direkt da.
Na klar, sehr gerne.
Also, ich würde gerne noch was probieren und vielleicht kommen wir ja auf die nächste.
Ach, du willst noch was essen, das gibt's ja nicht.
Ja, weißt du, wenn du schon so vorbereitet bist.
Und ich dachte, ich kann was wieder mit nach Hause nehmen.
Also, Christina, ganz ehrlich, der Jan hat jetzt gesagt, er will was probieren. Du rückst hier nichts raus.
Doch, wir legen los. Jan hat gesagt, er will das gezwirbelte Baguette essen.
Jawohl.
Genau, das ist jetzt mit Mehl quasi von außen. Das ist jetzt ein Dinkelbaguette. Dinkel ist ja auch ein schönes Getreide. Auch eine lange Teigführung. Rezept wollt ihr vielleicht nachher verlinken?
Ja, das machen wir.
Ich habe gedacht, ich mache mal ein bisschen was Besonderes. Dann wollt ihr wissen, warum es so gezwirbelt ist, denke ich, ne?
Auf jeden Fall.
Das ist jetzt einfach ein Baguette-Teig. Ich habe es wie ein Baguette aufgemacht. Man hätte da auch ein rundes Brot draus machen können. Und dann habe ich das eine Weile gehen lassen und dann einfach so gegeneinander verdreht, nach dem als Stange formen.
Ah ja.
Genau. Man sollte aber nicht als Stange formen und dann direkt verdrehen. Besser ist es, wenn er ein bisschen gegangen ist, bevor man dreht, weil man dann ein schöneres Bild von dem Brot bekommt. Dann sieht es einfach besser aus. Genau.
Probieren.
Probieren. Okay. Ja, mach mal. Vielleicht kannst du währenddessen erklären. Häufig steht in Rezepten, man soll das Mehl sieben, bevor man das benutzt. Kann ich das nicht weglassen? Also mit was für ein Sieb mache ich das überhaupt?
Das Sieb spielt gar nicht so die Rolle. Hauptsache man siebt. Bei Hefeteigen ist das Sieben wichtig, um frischen Sauerstoff unter das Mehl zu bekommen. Wir haben ja vorhin schon über Hefe gesprochen. Mhm. Hefe muss wachsen. Für den Wachstum braucht sie Sauerstoff, damit sie CO2 bilden kann und vor allen Dingen, dass die Hefezellen sich vermehren können. Und es ist einfach gut, wenn das Mehl frisch aufgelockert ist und eben frisch durchgesiebt ist, dann ist da direkt wieder Sauerstoff dazwischen. Ich glaube, man kann sich das vorstellen, wenn ich das zu Hause im Glas habe, dann steht das da ist nicht so viel Sauerstoff dazwischen. Dafür brauche ich es bei Hefeteigen. Bei anderen Teigen, so bei Mürbteigen oder auch bei Sandmassen, mache ich es aber auch immer. Also ich würde das Sieben nie weglassen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Bei Sandmassen, manchmal habe ich ja sowas wie Mehl und Backpulver, Mehl und Stärke. Das ist einmal schön, weil ich es mit dem Sieben eigentlich sehr einfach und sehr schön vermischt bekomme. Das heißt, ich tue beides ins Sieb oder ich tue beides in der Schüssel und siebe es dann zusammen durch. Dann ist es direkt gemischt. Und ich habe nicht irgendwelche Klumpen im Mehl. Und ich will ja auch nachher keine Klumpen in meinem Kuchenteig haben. Und da bin ich da schon mal so ein bisschen besser darauf vorbereitet, dass ich da vielleicht nicht so viele Klumpen drin habe, weil ich das Mehl schon mal so ein bisschen vereinzelt und ein bisschen gelockert habe.
Das Mehl lebt. Oder? Ja, es hört sich so ein bisschen so an. Es braucht Sauerstoff, ne?
Sehr, sehr lecker.
Genau. Ja, das habe ich euch mitgebracht. Und dann habe ich euch meinen kleinen Fehler mitgebracht. Ich war sehr ungeduldig und irgendwann wollte ich fertig werden. Ein 550er Weizenbrot. Da ist jetzt gar nichts weiter drin, außer Mehl, Wasser, Hefe und Salz. Das muss eigentlich so 40 Minuten gehen und sollte dann in den Ofen. Ich habe es weniger lang gehen lassen. Das Volumen hat sich nicht verdoppelt. und habe es vorher in den Ofen geschoben. Die Kruste hat sich sehr schnell ausgebildet und der Ofentrieb war noch da. Da ist es auf der Seite aufgebrochen. Man sieht es ganz gut, ne? Also ja. Da ist dann quasi Druck im Teig, der dann da durch den Ofentrieb, wo die Hefe nochmal richtig aktiv wird, entsteht und dann bricht es einem auf. Also diese Gehzeiten und Gärzeiten sind ganz wichtig und auch die Standzeiten sind wichtig. Ne? Vorhin haben wir es schon mal gesagt, bei den Strudelteigen, damit man es gut ausrollen kann. Hier jetzt auch, damit eben das Gebäckstück nachher am Ende schön aussieht und nicht an der Seite die Kruste aufbricht. Und, ach so, wenn wir schon über Zeit sprechen, es gibt ja Langzeitführung, Kurzzeitführung, na, das kennt ihr. Ich habe jetzt Brote gebacken, die 24 Stunden irgendwo standen. Man kann das ja auch mit mehr Hefe in schnellerer Zeit machen, dass es nur eine Stunde steht, bis man es aufarbeitet. Und da spricht man oft davor, dass bei längerer Teigführung mehr Geschmacksstoffe entstehen. Und dass die Mehlbestandteile besser verquellen. Aber ist manchmal auch eine Zeitfrage, ne? Vielleicht auch so ein Hack, was so Zutatentemperaturen angeht. Da habe ich noch nichts zu gesagt, ne? Aber das spielt schon eine wichtige Rolle. Mhm. Wo eure Zutaten stehen, bevor ihr anfangt zu backen. Wenn ich eine Sandmasse mache und weiß, dass ich die heute Nachmittag mache nach der Arbeit, dann stelle ich heute Morgen die Butter, die Eier, alles, was ich an Zutaten brauche, Raumtemperatur. Bei mir in die Küche. Ich hole nicht später noch die Eier aus dem Kühlschrank und tue sie mit rein. Wenn mir da was schiefgegangen ist, dann wärme ich die ganz, ganz leicht an. Einfach weil ich will ja eine schöne, verbundene Masse und dafür ist es wichtig, dass die Zutaten die gleiche Temperatur haben. Genau, das ist da auf jeden Fall der Fall. Bei so einem Hefeteig, da können die Zutaten, die ich zugebe, je nachdem, wie schnell der Hefeteig gehen soll, auch ein bisschen kälter sein. Da ist es nicht ganz so entscheidend, dass die Temperaturen genau richtig sind. Und ich weiß nicht, Mürbeteige haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Nein, warum muss man das kalt stellen?
Also. Ja, warum muss man das kalt stellen? Und auch so bei Mürbeteigen, erstmal, da darf die Butter eigentlich nicht so Raumtemperatur haben. Mhm. Da wäre es schon besser, entweder aus dem Kühlschrank und dieses klassische in so kleine Quadrate schneiden oder halt irgendwie eine gewisse Zeit vorher rausstellen, aber nicht den ganzen Vormittag vorher. Dann nicht zu lange kneten, auch wichtig bei Mürbeteigen. Einfach, weil sich dann stärker eben dieses Glutengerüst ausbildet, was wir bei einem Hefeteig haben wollen. Bei einem Mürbeteig möchten wir aber so einen schönen Mürbenteig. Mhm. Ne? Also da wollen wir gar nicht so starke Strukturen im Mehl. Und durch das Kneten werden die immer mehr. Das heißt, da würde ich eher weniger kneten, aber dafür gut vermischen. Genau. Dann Kühlschrank auf jeden Fall, damit man es nachher gut ausrollen kann. Einfach. Also die Butter wird dann wieder ein bisschen fester und dann kann man es besser ausrollen. Oder ich habe einen Mürbeteig, in dem, das gibt es ja auch manchmal, es gibt manchmal Mürbeteigrezepte mit Puderzucker und Mürbeteigrezepte mit Kristallzucker. Und die mit Kristallzucker muss ich in der Regel immer in den Kühlschrank stellen, damit der Zucker in dem Teig sich lösen kann. Dann knete ich es nochmal kurz unter. Wenn ich das nicht mache, dann backt er so fleckig. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, dass da so dunklere Stippen drin sind. Dafür brauche ich das. Also hat gar nicht so viel mit dem Mehl zu tun, aber mit dem Ergebnis nachher schon.
Spannend. Also alles eine Frage der Zeit und doch eine Typfrage irgendwie. Ne?
Liebe Christine, vielen, vielen Dank. Eine ganz hervorragende, tolle Folge. Dankeschön.
Leckere Folge.
Ja. Ja, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, und liebe ZuhörerInnen, viel Spaß beim Nachbacken. Wir haben jetzt viele tolle Rezepte entweder gehört oder auf bioladen.de gibt es was. Und wenn ihr sonst noch etwas wissen wollt außerhalb von Mehlen, dann schreibt uns gerne an podcast@bioladen.de. Schönen Nachmittag euch.
Ciao.
Tschüss.
Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast@bioladen.de. Bio für die Ohren wurde dir präsentiert von Bioladen, eine Marke des Bio-Großhandels Weiling. Bio-Pionier seit 1975. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann sei bei unserer nächsten Folge Bio für die Ohren wieder dabei. Infos zum Podcast findest du auf bioladen.de.